Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr bei dieser Folge wieder dabei seid. Diese Folge ist der zweite Teil der Kooperationsfolge mit der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf in Potsdam, die im Rahmen der Sonderreihe Tendenzen entstanden ist. In dieser intensiven Werkstatt-Gesprächsreihe, die von Produzentin und Professorin Anna De Paoli ins Leben gerufen wurde, lädt die Universität spannende FilmmacherInnen und AkteurInnen ein, um über spezifische Aspekte in der Filmarbeit zu sprechen und sich im Dialog mit den Teilnehmenden dem Thema zu nähern. Die aktuelle Reihe beschäftigt sich mit dem Qualitätsbegriff im Film und was Qualität für uns eigentlich bedeutet. In unserer letzten Folge haben wir bereits mit der Regisseurin Susanne Heinrich und dem Geschäftsführer der Moin Filmförderung Helge Albers gesprochen, die uns ihre ganz persönlichen Perspektiven auf filmische Qualität eröffnet haben und mit ihnen diskutiert, wer eigentlich bestimmt, was als qualitativ hochwertig gilt. Dabei ging es auch um Förderstrukturen, Sehgewohnheiten und die Frage, wie stark wirtschaftliche, institutionelle und gesellschaftliche Erwartungen unsere Bewertung von Filmen beeinflussen. Wie bereits in der letzten Folge ist auch diese Folge in zwei Teile aufgeteilt. Unser erster Gast ist die Regisseurin und Autorin Sheri Hagen. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Filme Auf den zweiten Blick, Fenster Blau und realisierte zuletzt den Spielfilm Billy. Im Gespräch erzählt sie uns, was filmische Qualität für sie persönlich ausmacht. Dabei sprechen wir auch über den schwer greifbaren Begriff des Erfolgs, der sich kaum allgemeingültig definieren lässt und für jeden Menschen etwas anderes bedeuten kann.
Ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, dass ich eigentlich für mich gar nicht so wirklich in Qualitäten oder in Qualität denke. Weil ich mal finde, dass Qualität eine Sache ist, die sozusagen aus so einem Bewertungsprozess entstanden ist und dann von bestimmten Menschen als Begriff gesetzt worden ist, woran denn sozusagen Projekte gemessen werden. Und ich als Kreative, als Filmemacherin bin eher mit Prozessen beschäftigt. Und es gibt natürlich dann diese persönlichen Prozesse, wo ich mich dann natürlich auch mal selbst mehr Fragen stelle, auch hinterfrage, ob es denn richtig ist, dieser Weg zu gehen oder ob ich vielleicht eine andere Farbe brauche, eine andere Tonalität, eine andere, ach, was weiß ich, was alles dazu gehört, eine gute Geschichte zu erzählen. Genre vielleicht auch, genau, ist es die richtige Form dafür. Und das ist das, was ich viel spannender finde. Aber ich kann natürlich Qualitätsgedanke nicht abschütteln, weil es kommt irgendwann auch auf mich zu über Dritte. Denn sobald das Kind läuft oder ich eine Förderung haben möchte, wird das Projekt oder mein Werk auf Qualität geprüft.
In welcher Form merkst du das?
Es fängt schon mit der Förderung an, ob du jetzt sozusagen, ob es für die Förderung oder für die Institution qualitativ gut ist oder qualitativ arm ist. Je nachdem, dramaturgisch, in der Bildsprache, in der Tonalität, im Genre, im Format. Und darüber entscheiden ja Dritte. Und die haben festgesetzte Kriterien, was sie als qualitativ gut bezeichnen. Und daran werde ich bemessen. Oder daran wird nicht ich bemessen, sondern das Werk bemessen.
Vielleicht umgedreht, wenn du selber unterwegs bist und Filme schaust, hast du da den Qualitätsgedanken irgendwie? Also gibt es da, wo du sagst, okay, das ist für dich ein richtig guter Film?
Ich mag emotionale Filme. Das ist das, was ich, wonach ich, also ich gehe wahrscheinlich relativ naiv ins Kino und schaue dann einfach, also es gibt manchmal Filme, wo ich bewusst reingehe, weil ich mir die Form anschauen möchte, was ich auch sehr spannend finde. Das heißt, wie erzählst du eine Ehe oder oder Einsamkeit. Also jetzt finde ich großartig, weil ich mich jetzt gerade damit beschäftige aufgrund eines anderen Projektes. Und deswegen ist sie eben plötzlich wieder aufgeploppt, ist jetzt Chantal Ackermann mit. Da ist es natürlich, wie jetzt erzählst du halt eine Frau, die jahrzehntelang ihre Emotionen unterdrückt hat. Und da arbeitet sie natürlich sehr sharp mit Form. Also das sind auch Filme, die mich dann hinein, also ins Kino ziehen, weil ich das sehen möchte, wie jemand sozusagen Emotionen formal erzählt oder auch bricht und mit Rissen und Brüchen einfach arbeitet. Und manchmal gehe ich einfach nur blind hinein, weil mich irgendein Trailer auf einer komischen Art und Weise oder auf einer guten Art und Weise berührt hat. Und lasse mich dann einfach emotional abholen. Und das ist das, was ich beurteile, ob ein Film mich fasziniert hat, berührt hat oder meine Synapsen geöffnet hat. Und das reicht mir völlig. Also es ist, und die können qualitativ, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal, keine perfekten Filme sein. Die können viele Ungereimtheiten haben, meinetwegen, aber wenn er mich berührt oder ich da mitgegangen bin auf die Reise, hat es mir schon viel gebracht und das reicht mir schon.
Dann habe ich das Gefühl, dass es halt aber auch diese technische Qualität auch mit dem Narrativen zusammenhängt in irgendeiner Art und Weise. Du hast vorher in dem Gespräch hier Blair Witch Project genannt zum Beispiel, was ja auch, wenn man jetzt sagt, technisch Qualität wahrscheinlich jetzt nicht das Beste, aber es passt zu dem, was es erzählen will und deswegen funktioniert das. Und deswegen, aber wenn jetzt die technische Qualität vollkommen konträr geht zu dem, was die Narrative erzählt, kann man da von Qualität sprechen?
Ich kann den auch, du siehst ja, gehe auch, ich wende mich so um diesen Begriff herum, weil ich wirklich mit diesen Qualitätsgüter, also das ist, wo kommt es denn her? Also das ist, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist im Kontext historisch und kulturell und institutionell geboren worden, um was zu bemessen als gut oder schlecht. Und ich finde diese Bemessung bei einer kreativen Arbeit einfach falsch. Das ist meine persönliche Meinung, weil ich finde einfach eine kreative Arbeit, entsteht durch aus Prozessen heraus gewachsen, dass du eine Entscheidung in einem Moment triffst, die du in diesem Moment auch für richtig gehalten hast, was du vielleicht später auch bereuen kannst. Also es gibt es auch, wo du denkst, oh Mann, hätte ich bloß anders entschieden. Aber das ist das, was Erzählung ausmacht und auch die Erfahrung und auch die zwischenmenschlichen Gefühlen, die dann entstehen, auch in den Diskussionen, den Diskursen, die dann entstehen, weshalb man denn wenn man im Team arbeitet, wenn man sagt, man will aber die Farbe blau haben, aber jemand will aber lieber die Farbe rot haben und dann die Auseinandersetzung, wieso nicht blau und wieso rot? Was trägt denn diese blaue Farbe oder was trägt denn ganz spät wie möglich in die Szene hineinzugehen und so früh wie möglich rauszugehen? Also was macht das mit einem Dialog? Was macht das mit dem Rhythmus aus? Und das sind viele, finde ich, Sachen, die mich mehr interessieren als so ein Qualitätsstempel, weil ich den immer noch nicht verstehe und ich mal glaube, dass dieser Qualitätsstempel eigentlich von den EntscheiderInnen kommt, damit sie was haben, um sich festhalten zu können, um dann leichter entscheiden zu können. Mhm. Und diese Entscheidungsmacht ist ja leider nicht ganz durchdrungen und ja auch nicht ganz divers. Also hängt Qualität für mich ganz viel mit Macht zusammen.
Yeah.
Also genau, also wer darf wo erzählen, wann erzählen, wie erzählen und zu welcher Zeit erzählen.
Ich glaube, mir fällt da direkt ein das Wort Erfolg auf, weil da hatten wir auch gerade kurz angesprochen.
Ja, klar, also, natürlich, ne, absolut. Ja.
Das hängt ja auch natürlich damit zusammen. Natürlich sollte Kunst ja ganz vollkommen frei sein. Gleichzeitig geht es ja auch darum, Leute zu erreichen irgendwie, die ja auch ihre Qualitätsgedanken irgendwo haben, ne? Und du versuchst, die irgendwie anzugehen. Ich versuche nicht zu kryptisch zu reden. Und da wäre der Bogen hier wieder zurück, hängt Qualität mit Erfolg zusammen in irgendeiner Art und Weise. Können wir das so definieren hier? Also nicht als Förderer, sondern als wir jetzt als in dem Fall Filmschaffende oder jetzt hier an der Filmuni, hängt das zusammen oder wie hängt das zusammen? Ist ein gut qualitativ hochwertiger Film erfolgreicher? Würde ich auch nicht definieren. Ich schmeiße Sachen rein. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es so
ist. Ich glaube, es gibt sowieso Qualitäten. Das hattet ihr auch schon gesagt. Deswegen hängt es davon ab, wie man Qualität definiert. Ich glaube, man müsste wahrscheinlich dann erstmal, müssten wir jetzt drei Qualität definieren, um zu wissen, ob wir von derselben Qualität sprechen. Und dann ist es, glaube ich, wie ich schon sagte, dass, glaube ich, für Förderinstitutionen, glaube ich, andere Qualitäten zählen, um einen Film als erfolgreich zu bezeichnen, weil es gibt für mich unterschiedliche Arten von Erfolge eines Films und das muss jetzt und natürlich, klar, jeder Filmemacher weiß, wenn du auf dem A-Festival gelaufen bist mit deinem Film, ob kurz oder lang oder experimentell, wie auch immer, wenn du jetzt eine gewisse Anzahl von Besucherzahlen hast, also eine hohe Anzahl von Besucherzahlen hast, wird dieser Film automatisch als erfolgreich deklariert, ganz klar. Also entweder hat er den künstlerischen Erfolg gehabt, weil er auf dem A-Festival gewesen ist, unabhängig wie der Film selbst ist, oder er hat den Kassenerfolg gehabt, weil er meinetwegen als Independent-Film jetzt über 250.000 ZuschauerInnen eingespielt hat. Denn das sind so diese zwei Messlatten, die offensichtlich alle dann auch verstehen und wissen, daran müssen wir uns sozusagen abarbeiten.
Was für dich Erfolg für deine Projekte?
Ach, für mich ist schon Erfolg, hatte ich auch vorhin gesagt, wenn ich diesen Film überhaupt realisiert habe. Das ist schon mal ein Erfolg, weil wir wissen, wie hart es ist, Filme zu realisieren, gerade in unseren Zeiten. Gerade auch als eine Person, die zu den Gruppen der unterrepräsentierten Stimmen gehört. Dann ist es ein Erfolg, wenn ich dann mit dem Film ins Kino komme, also das heißt, einen Verleih gefunden habe. Das heißt, der Film dadurch sichtbar gemacht wird und der Film auch auf Festivals gelaufen ist, der Film auch sichtbar wird und ich dann auch Menschen berühren kann. Also da bin ich schon froh, wenn ich dann drei habe, die auf mich zukommen, junge Menschen, und die sagen, dass der Film sie berührt hat aus den und den Gründen. Das ist schon erfolgreich. Und das sind auch Erfolge, die wir auch sehen müssen, aber die oft so weggesprochen werden, aber die ich genauso wichtig finde.
Ich kann mich der Sherrys Definition total anschließen. Wobei ich ja auch hier tatsächlich so ein bisschen in einer anderen Rolle drauf gucke und auch gucke, wo bildet sich wie so ein Motiv oder ein roter Faden über den Verlauf der Gespräche. Und da würde ich sagen, dass dieses so eine Resonanz zu erzeugen im Gegenüber, in einem spezifischen Gegenüber, dass das eine Qualität ist, die für uns einen Wert hat. Also das ist was, das hatte Susanne auch erwähnt. Und dann habe ich Sherrys Ausführung vorher aus der Rezipientinnenperspektive, wenn sie Publikum ist, fühlte sich dann für mich so an wie jetzt die andere Seite von diesem Resonanzband. Mhm. Ja. Weil da hat Sherry beschrieben, was sie kriegt, wenn sie mit einem Film in Kontakt ist, den andere gemacht haben oder was sie überhaupt erstmal dahin zieht. Und dass sie aus der Rezipientenperspektive eigentlich auch genau das sucht, dass dieser Film was verändert an dem Punkt, wo man war, bevor man reingegangen ist, dass man dadurch irgendwie sich bewegt. Und das wiederum hat mich daran erinnert, wie Helge auch seinen Vortrag gestartet hat mit so einem Nick Cave-Song, wo es auch um so Transformation ging und so eine Sehnsucht danach. Und dass wir eigentlich, auch alle, die wir hier sitzen in diesem Kino und ja eigentlich hier Wortbeiträge gestalten und versuchen, rational etwas auseinanderzunehmen, aber dass immer diese Sehnsucht mitschwingt, dass es eigentlich auch ja sowas Transformatives hat und was wir wahrnehmen können mit unseren Rezeptoren und was uns irgendwie in unser Menschsein anspricht.
Ja, ich habe vorhin jetzt einen Fehler gemacht, dass ich jetzt eine weiße, nicht nur eine weiße, aber ich könnte jetzt genauso mit Julie Dash auch genauso sagen, dass das also im experimentellen Bereich, wie man formell mit Emotionen arbeiten kann, genau.
Da frage ich mich aber auch, wie schaffen wir, also wenn wir so Erfolg definieren wollen, klingt auf jeden Fall sehr gut, klingt auch irgendwie plausibel, wenn man das so benennen da kann und darf. Trotzdem ist es ja nicht so, dass das die Filme sind, die vielleicht auch am meisten gemacht werden, besonders hier in Deutschland vielleicht, und gleichzeitig aber auch nicht die vielleicht, die meisten Leute gucken. Da frage ich mich gerade, woran liegt das, dass... Weil wenn wir das alle wünschen, wenn wir das alle suchen, diese...
Weißt du das so genau, Eugene? Das finde ich großartig. Was wollen denn die Menschen alle sehen und gucken? Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube auch, dass die Hollywood-Bosse irgendwie auch...
Nee, das weiß ich eben nicht.
Und die Sender es auch nicht genau wissen. Das würden sie ja nicht so viel ausprobieren und
Aber wenn wir uns darauf einigen können, dass die Menschen in die Schichten gehen, um sich irgendwie berühren zu lassen.
Okay,
das ist meine Ausgangslage.
Ja.
Dann wäre ja die Frage, ob man mehr dahin schauen müsste, dass man mehr Projekte in diese Richtung umsetzen kann, umsetzen darf, umsetzt. Und ich wollte jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass es vielleicht gar nicht, aktuell gar nicht so der Blick auf den Thema Erfolg liegt. Erfolg liegt vielleicht auf einem ganz anderen Fokus.
Ja.
Aber ich glaube, dass du es halt nicht nach einem Rezept backen kannst. Also, weil du musst aus dieser filmschaffenden Perspektive bist du ein bisschen dazu verdammt, was aber auch gut ist, authentisch an dem dran zu sein, was dich wirklich interessiert selber, wo du diesen Drang hast, dem nachzugehen. Und dann kann man davon ausgehen, dass, wenn es bei dir so einen starken Drang auslöst und so eine Faszination gibt, dass es auch andere Menschen gibt, wo das dann potenziell diese Resonanz entsteht. So, ich glaube, dass auf diesem Weg ist die Verbindung eigentlich viel direkter, als wenn wir uns überlegen oder Studien angucken, was möchte jetzt die Zielgruppe XYZ sehen, dann versuchen, so zu kommunizieren, dass es dann bei denen Anklang findet und so. Ja, da fallen mir jetzt meine Teenager-Kinder ein, bei denen das zum Beispiel auch nicht funktionieren würde, wenn ich sage so, ach, ihr seid Teenager, ihr interessiert euch dafür. Dann spreche ich euch mal so an, wie es euch wahrscheinlich gefällt. Das wird 100% nicht funktionieren.
Ich stimme jetzt Anna Kopf komplett zu, weil ich glaube, das Resonieren ist ja, man macht es ja selbst sozusagen, man ist ja sozusagen sein erster Zuschauer jetzt mit den Projekten sozusagen. Und das muss, um authentisch zu sein und ehrlich, also nicht authentisch, ich will auch nicht authentisch benutzen, ich benutze eher die Ehrlichkeit ganz gerne. Das heißt, wenn du ehrlich herangehst und dir wirklich auch mal Fragen, dich mit Fragen beschäftigst, mit dem Projekt oder mit dem Stoff, dann wird es automatisch eine Resonanz später geben. Vielleicht kleiner, feiner, gröber, hässlicher, das weiß ich nicht, aber es wird, es, also wenn du ehrlich mit dem Stoff umgehst, wird es eine Wirkung geben. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, jetzt aber bewusst auf eine Zielgruppe zu arbeiten, damit setzen wir uns selbst so eine Schere in den Kopf, glaube ich, dazu verleitet, dass man eventuell manipulativ arbeitet. Also, dass man dann eigentlich ein Stück diese Ehrlichkeit zur Seite schiebt und nur sich damit beschäftigt, was würde er oder sie oder es finden, wenn es so und so wäre? Und das ist anstatt zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich erzählen? Was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Und ich weiß es in den Anfängen sowieso nicht immer.
Eine Sache ist mir nur dabei gekommen, weil ich frage mich gerade, ob das einfach verschiedene Ebenen davon gibt. Also, dass du auf der einen Ebene hast du natürlich dieses, was möchtest du erzählen, sollte von dir kommen. Da hast aber auch am Ende ist ein Film Konversation, ne? Das heißt, du möchtest ja, du sagst etwas, was irgendwo bei den Leuten ankommt. Wenn du so Leute nimmst, wie ich nehme jetzt einfach mal Beispiel Christopher Nolan, der seine Arbeit mehr so als Zauberer, der Zauberer sieht, der halt seine Kunststücke vorführt und die Leute versucht mit hineinzuziehen, dann hast du die Art von Manipulation, hast du es gerade genannt, natürlich ja auch irgendwie, weil du natürlich irgendwie die Zuschauer das würde man als abholen bezeichnen, ne? Dass du halt sagst, okay, du nimmst sie mit, aber du erzählst ja trotzdem eine eigene Geschichte. Bedingt sich, muss, also kann sich auch bedingen, oder?
Das Abholen ist total, also finde ich, gehört zur Verführung dazu, dass wir schon wissen, also womöglich wird das als Widerspruch wahrgenommen, aber ich sag mal, Teil unserer Erfahrung, die wir mitbringen, ist ja auch ein geteilter Rezeptionsraum. Also ich habe ja schon ganz viele Filme mit ganz vielen Menschen zusammen im Kino gesehen und habe da bestimmte Erlebnisse, kenne Kontexte, weiß, was wir schon gesehen haben. Und das wollen wir nicht wiederholen. Das wollen wir nicht wie so ein Kaugummi sozusagen immer und immer weiterkauen. Genau, also ich mache es konkret. Ein sehr, sehr cooles Konzept, was ich mitgestalten durfte beim Slash Film Festival in Wien, um wieder auch über das Genre zu sprechen an der Stelle, war, dass aus dem Festival heraus eine Stoffentwicklung stattgefunden hat im Rahmen der Campfire Tales, wo die Förderung gesagt hat, hey, ihr kennt das Publikum von Genrefilmen besser als unsere Gremien. Ihr als sozusagen Festival, weil hier findet ja ständig gelebte Filmpraxis statt. Also hier werden Filme gemeinsam gesehen. Und wie wäre es, wenn ihr ausschreibt, dass ihr Geschichten sucht und ihr entwickelt, ihr gebt Mentorinnen an die Hand. Und ich war in dieser Mentorenrolle und habe gearbeitet mit einer Frau, die sonst nur Fanfiction geschrieben hat und für das österreichische Rote Kreuz gearbeitet hat, also halt eben nicht Filmschule und so weiter. Und dann mit der eine Geschichte entwickelt. Und
Schön.
diese Art von sozusagen Mitnehmen eines bestehenden Kontextes, ja, das ist, glaube ich, aber mit einer größeren Nähe irgendwie zu der Community oder zu den, ne? Also ich glaube, es geht nicht darum, das komplett auszublenden, dass es auch eine Kommunikationsform ist und dass Menschen das sehen werden und zu versuchen zu antizipieren, wer darauf oder wie darauf reagiert werden könnte, aber sich immer klar zu machen, dass genau in dem Unvorhersagbaren eigentlich die Zauberkraft
Magie
steckt.
liegt genau auf der Seite.
Ja. Um noch einen Gedanken hinzuzufügen, weil wir waren jetzt gerade dabei, es gibt so diese individuelle Resonanz, dass es halt einfach wirklich natürlich eine große Bedeutung hat, wenn ein einzelnes Individuum ankommt, so nach dem Motto, dein Film hat mein Leben verändert. dann ist das was erreicht, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig ist es natürlich, gibt es auch die Idee von so einer Art, also es ist auch besonders faszinierend, wenn das passiert mit einer Person, die am anderen Ende der Welt lebt und du hast es irgendwie geschafft, so vorzudringen oder eine Verbindung zu schaffen, die sonst niemals da gewesen wäre, weil das ist ja auch im Kern eines Mediums, ne? Dass nicht du höchst selbst in dem Raum stehst und mit dem Menschen kommunizierst, sondern dass du durch das Medium Film diese Welt, die du gebaut hast, eben auch wandern kann. Und das ist natürlich auch besonders faszinierend, wenn diese Faszination vom anderen Ende der Welt zurückkommt als Resonanz. Das heißt, wenn es möglich ist, dass diese Verbindungen weiter erstmal über die globale Ebene jetzt zum Beispiel, dass da einfach viel verzweigte Verbindungen entstehen.
Ich habe ja auch darauf ein bisschen, weil du ja vorher den schönen Satz gesagt hast, dass du Filme, ich mache Filme nicht so für mich selber, sondern eben für Menschen. Ne? Das fand ich eigentlich ganz spannend, dass man halt eben die Menschen, die Zuschauenden auch mitdenkt in dem ganzen Prozess. Und damit, wenn ich das so sage, meine ich natürlich nicht, dass man sagt, ich mache das.
Ich versuche mich anzubiedern.
Genau, anzubiedern, damit die bloß meine Sachen sehen, ne, sondern einfach nur zu verstehen. Deswegen fand ich das Wort Kommunikation da ganz gut, wie ich die ansprechen kann. Und dann erzähle ich trotzdem meine Geschichte. Und ich glaube, das machst du ja mit deinen Filmen ja auch irgendwie.
Also ist anbiedern, finde ich gut, dass du es gesagt hast, weil es geht ja im Endeffekt, du hast ja trotzdem, ich habe vorhin gesagt, man will keine Schere im Kopf haben, aber du hast ja trotzdem also insbesondere so wie ich arbeite, habe ich auch trotzdem so eine Zuschauerschaft im Kopf, die ich auch gerne erreichen möchte. Gerade wenn ich mich mit relevanten Themen beschäftige, ist es mir ganz wichtig, dass sie sich dann auch wiedererkennen und nicht übergangen oder benutzt fühlen, wenn sie den Film sehen. Dass sie sich wiedererkennen und sagen, ja, das ist ein Stück meiner Geschichte oder ich sehe ein Bild von mir da drin, dass da diese Resonanz, von der du jetzt sprichst, auch bei ihnen oder bei denen, also Betroffenen auch stimmt und ankommt. Und deswegen finde ich, gibt es für mich diese unterschiedlichen Erzählperspektiven, die auch eine gewisse Qualität mit sich bringen, wenn sie gut miteinander resonieren, auf eine gewisse Art und Weise. Also das ist finde ich, ganz wichtig, weil es gibt, also für mich, Filme, die ich mag, sind nicht auf einer Ebene erzählt, sondern haben viele Facetten. Und ich finde, diese unterschiedlichen Facetten, die einen guten Film ausmachen kann oder einen Film ausmachen kann, der mich berührt, finde ich genauso spannend wie diese ganzen Layers, sag ich jetzt einfach mal, zu sehen und anzuschauen, als nur diese Hauptgeschichte, die vielleicht der Hauptbogen, der vielleicht erzählt wird. Ja. Und das ist auch eine besondere Qualität, finde ich, wenn du wirklich diese unterschiedlichen Erzählmöglichkeiten nutzen kannst und jeweils die Emotion, die du erzählen möchtest, übersetzen kannst in Bildern, in Sound, in Dialog, in verbalen, nonverbalen. Also es ist, und das macht einen guten Film aus für mich.
Aber ich fand, was du vorher gesagt hast, dass es ein Wiedererkennen gibt, eine Wahrhaftigkeit, da steckt wieder so ein bisschen drin, dass es gibt existente, zum Beispiel jetzt Communities, die dann Teil von einem Prozess sind, durch Recherchen und so weiter, die schon, ja, also irgendwie mit reinfließen in diesen Film und die dann hinten eventuell auch Publikum sein können und so. Das klang jetzt irgendwie recht organisch.
Aber nicht nur Communities. Ich meine, wenn du jetzt eine Krankheit als Thema hast, bist du natürlich auch die Person, die tagtäglich sich mit dieser Krankheit befassen müssen, mit der Krankheit leben müssen. Und wenn sie das Glück haben, dass sie den Film dann sehen können, was jetzt gerade diese Krankheit als Thema hat, ist es natürlich wichtig, dass du auch ein Stück deren Lebensrealität wirklich wahrhaftig abbilden möchtest und nicht drüber hinweg gehst. Also das heißt, der Respekt vor den Themen, finde ich, ist sehr wichtig, die man behandelt.
Dass du dem gerecht geworden bist.
Dass ich dem gerecht werde, genau.
Und Ja, und da, es ging jetzt so ein bisschen darum, was, wir haben es jetzt mal kurz Erfolg genannt, also was ist für einen selbst,
Individuell.
was würde man als Erfolg werten, könnte man sagen,
Was würdest du als Erfolg werten?
ja, und zu der Qualität, dass man sich sozusagen global unverhoffte Verbindungen schafft zu bezwecken, finde ich, gehört zum Kern des Mediums eben auch, dass es überdauert. Also
Ja.
diese, darüber haben wir bisher noch relativ wenig gesprochen, aber es ist was Besonderes, es ist eine Qualität, die ich durchaus zu schätzen weiß, wenn ich auf Filme viel später nochmal zurückkomme und denke, dass ich mich an diesen Film erinnere. Der Film ist immer noch wichtig für mich. Ich gucke den Film und er ist immer noch so, dass er diese neuen Gedanken wieder auslöst, obwohl es eigentlich ein alter Film ist. Also diese Qualitäten, die dass dieses Medium von Bestand ist, dass es länger da ist als ich selbst zu tun haben. Weil die weichen ja nochmal ab vom Aktuellen und vom Zeitgeist, ne? Ob ein Film jetzt gerade einschlägt oder nicht. Es kann durchaus auch sein, dass sich das über den Verlauf von Zeit erst zeigt.
Aber es ist ein wichtiger Punkt, die Nachwirkung und die Nachhaltigkeit. Das finde ich auch, dass Filme, die nachschallen, nachhalten nachhallen und bleiben, also wirklich nicht von einem weggehen. Also die, wo man es teilweise vergessen hat und dann 10 Jahre später poppen wir sie wieder auf. Und du merkst auch, wenn der Blick auf den Film sich verändert, weil ich glaube, dass die Blicke sich auf den Film nochmal verändern aufgrund unserer Lebenserfahrung und dann mit dem Alter auch. Aber trotzdem auf eine andere Art und Weise diese selbe Stärke beibehält. Das finde ich auch großartig. Wahrscheinlich nennt man sie auch nicht umsonst Kultfilme. Aber auch die sind natürlich, werden unterschiedlich gelesen, natürlich auch, ne? Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist das, wo man eigentlich auch hinstrebt, dass man einfach kein Kaugummi-Film oder Popcorn-Film macht sozusagen, sondern einfach einen Film macht, der auch bleibt. Der auch in 10, 20 Jahren nochmal gelesen wird, immer noch als Zeitgeist vielleicht sogar bezeichnet werden könnte. Weil er einfach, gewisse Themen sterben ja nicht aus. Also gewisse Themen haben wir ja immer noch und alle Filme, die diese Thematiken oder die Themen behandeln. Und dann kommt noch die Bildästhetik natürlich noch hinzu, je nachdem, wie es denn erzählt wird oder vertont wird. Wirkt es denn so, als wäre der Film gerade gestern gemacht worden, obwohl er vor 20, 30 Jahren gemacht worden ist. Ja.
Da frage ich mich aber, ob das jetzt schwieriger ist, Filme zu machen, die nachhallen. Einfach aus dem Grund, weil es gerade so viel gibt, weil wir ja über Qualität sprechen. Ob das nicht immer nur an der Qualität des Filmes hängt, sondern auch einfach an der Übersättigung. Ich mache damit jetzt gerade ein ganz neues Topf auf, ich weiß. Das ist mir direkt jetzt gekommen, als ihr darüber gesprochen habt, weil es ja auch schade ist, weil es gibt ja, ich habe gerade so parallel bei mir überlegt, was sind so die letzten Filme, die bei mir so richtig nachhallen. Und gibt es bestimmt, aber wenn ich dann so ein bisschen weiter denke und denke, okay, und meistens Festivalfilme oder so, die dann, wenn man jetzt dann gesellschaftlich guckt, gar nicht so, also bei vielen Leuten da gar nicht so überhaupt präsent waren, weil die einfach es gar nicht gesehen haben. Da frage ich mich, ob das jetzt schwieriger ist, eben solche, die Filme auch so nachhallen zu lassen.
Ich glaube sowieso, dass es immer nur bestimmte Filme sind. Also es waren ja
Das
noch
immer schon
nie
so, ne?
viele. Also es war ja schon immer. Also es sind ja immer wenige, die bleiben. Und ich glaube, wenn du jetzt auch nachdenkst, wirst du auch nicht so viele haben, die was mit dir gemacht haben aus irgendwelchen bestimmten Gründen und die dann auch bei dir geblieben sind. Wir werden unterschiedliche Filme haben. Und ich glaube, dass es diese wenigen Filme, die geblieben sind oder bleiben, hängt ja auch mit der künstlerischen Handschrift auch nochmal zusammen. Das heißt, wie radikal erzählst du, wie konsequent erzählst du und wie mutig erzählst du. Und das heißt, und das sind meistens für mich die Filme, die geblieben sind, die mutig erzählt worden sind, die radikal erzählt worden sind, ob inhaltlich oder formell jetzt was Neues ausprobiert haben. Oder die aber auch ganz simpel so kitschig emotional gewesen sind, wo ich bei einigen denke, Gott, warum damals? Aber wenn ich ihn zurückdenke und jetzt immer noch und denke, man, das ist so mainstreamig gut erzählt, dass es auch in dem Kitsch immer noch gut funktioniert und mich dann immer noch berührt. Also das, und deswegen gibt es für mich da unterschiedliche Formen des Nachhallens, sage ich es einfach mal.
Dann nutze ich doch die letzten Worte des ersten Gesprächs, um in das zweite Gespräch überzuleiten. Denn die Frage, wie wir Qualität wahrnehmen und welche Maßstäbe wir an einen Film anlegen, führt direkt zu einem nächsten Gast. Dafür haben wir mit der Filmkritikerin Hanna Pilacic gesprochen. Mit ihr wollten wir herausfinden, wie eine Bewertung für einen Film entsteht, welche Rolle Empfehlungen für das Publikum spielen und wie Filmkritik mit dem Qualitätsbegriff umgehen kann. Bevor wir uns diesen Themen widmen, steigen wir jedoch einer Frage ein, die kaum eindeutig zu beantworten ist und uns immer wieder für Diskussionen sorgt. Nämlich, können oder sollten wir die Kunst von der Person trennen, die sie geschaffen hat?
Wie siehst du das denn als Filmkritikerin? Schaffst du es, Künstler von der Kunst zu trennen? Willst du das überhaupt schaffen oder findest du das als nötig?
Ich glaube nicht, dass man das muss oder auch nicht als Herausforderung sollte per se, weil es nicht generell entscheidbar ist. Es gibt filmschaffende, kreative KünstlerInnen, deren Werk direkt mit ihrer Person zusammenhängt. Und bei anderen ist es überhaupt nicht so. Da gibt es keine Resonanz. Und ich glaube, diese Suche nach der einen Formel, die einem hilft, alles zu verstehen, geht gegen die Kunst, die halt eben in verschiedenen Abstufungen mit der Person, die sie geschaffen hat, halt irgendwie in Korrelation steht. Und das halt immer wieder neu zu justieren, ist, glaube ich, die Herausforderung. Es gibt halt bestimmte Figuren, Motive im Werk von Woody Allen, die halt, finde ich, sehr stark mit den Vorwürfen gegen ihn korrespondieren. Bei Roman Polanski sehe ich sie nicht. Und da dann zu sagen, wir hätten jetzt hier eine Formel gefunden, mit der man alles von den beiden halt auf einen Nenner bringen kann, das funktioniert nicht. Das geht einfach irgendwie gegen die Person, aber auch vor allem gegen die Kunst.
Und andersrum, wenn jetzt Künstler zum Beispiel dann auch darauf beharren, die Kunst so zu lassen, wie sie ist, weil es ja Kunst ist und es auch aus einer zeitgeschichtlichen, was auch immer, oder aus einer anderen Zeit entstanden ist und deswegen die Diskussion vielleicht erstmal auf den ersten Blick gar nicht verstehen.
Schwebt dir da ein bestimmter Filmemacher vor?
Das kann sein, ja. Wie siehst du das? Also das ist ja dann nochmal andersrum, ne? Jetzt von dem, aus der, vielleicht aus der Sicht des Machenden, aber eher vom Künstler her, ist der Blick dahin vielleicht zu sagen, man kann solche Werke auch anpassen?
Ich würde sagen, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das gegen das Interesse der schaffenden Person ist, weil das ja einfach heißt, dass ihr Werk noch geguckt wird und es Ansprüche daran gibt und sich Leute damit auseinandersetzen. Also die Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk dauert an und das sollte eigentlich jeden Kreativen immer freuen, wenn es da halt eben neue Ideen, neue Ansprüche gibt, weil damit die Sachen auch eben im Gespräch bleiben tatsächlich. Also wenn etwas abgeschlossen ist, Leute keine Zugänge mehr haben, aber auch keine Kritik mehr, dann hört ein Kunstwerk auf zu wirken. Und wenn es da eben Leute gibt, die einen sehr starken Anspruch an deine Sache haben, würde ich jetzt erstmal denken, es beweist, dass da Leute mit deiner Sache an sich was anfangen können. Und sie haben aber halt eben Wünsche daran und dass das halt erstmal was ist, was man nicht als persönlichen Angriff wahrnimmt. Das verstehe ich auch, dass das emotional schwierig sein kann erstmal. Das ist eine persönliche Herausforderung. Aber so behalten ja Sachen auch ihre Relevanz, dass man halt eben drüber reden kann, dass man neue Orte dafür findet, dass neue Stimmen, neue Perspektiven einbringen. Das ist für mich so Kultur auch, dass man halt, dass sich Gespräche wandeln, weil neue Leute dazukommen, weil neue Perspektiven dazukommen und dass deshalb auch eben Film weiter atmet, weil wenn man nicht mehr über Film spricht, dann fängt das Problem an.
Ja, ein guter Punkt. Und nicht mehr über Film sprechen, auch das finde ich, glaube ich, einen ganz spannenden Punkt, weil auch das kam so vorher so ein bisschen ins Gespräch, das Thema Diskursräume für das Sprechen über Film. Und da hattest du auch, glaube ich, einen ganz spannenden Take dazu. Deswegen würde ich dich einfach da nochmal fragen, haben wir denn aktuell genug Räume, um über Film zu sprechen? Oder, also ich rede jetzt aber auch jetzt nicht nur von Menschen, die eh schon sehr viel mit Film zu tun haben. Ne? Also du mit deinem Beruf, wir vielleicht mit unserem Beruf. Oder eben, ich gucke gerade so ein bisschen auf das Publikum, das vielleicht gar nicht so filmaffin ist, aber einfach Lust hat, vielleicht sich über Film auszutauschen. Haben wir solche Räume, hast du das Gefühl? Oder sollte man mehr solche Räume schaffen? Ich meine, am Ende ist deine Arbeit ja auch so eine Art Diskurs schaffend.
Klar, hoffe ich das, aber natürlich müsste ich dann auch mehr noch auf ZuschauerInnen treffen. Ich habe das einmal erlebt und das fand ich wirklich toll. Das war, eigentlich sollte ich ein Interview führen mit einer Editorin und zu einem bestimmten Film, und die hat uns geghostet und dann saß ich da allein mit dem Publikum, und daraus ist eines der tollsten Gespräche überhaupt entstanden. Also ich hatte schon was vorbereitet, Filmausschnitte gesehen, aber ich habe am Anfang erstmal geschwiegen, bis dann halt jemand was gesagt hat, und die Person hat den Ton gesetzt. Sie hat sich, also hatte eine tolle Beobachtung, hat sich aber auch nicht zu lang Zeit genommen, und dann haben auf einmal die Leute angefangen zu reden, und das ist, fand ich echt ideal. Und ich glaube auch solche Sachen, ich weiß ich auch nicht, das war eher so ein bisschen verunglückt, weil das eigentlich ein Frontalgespräch sein sollte. Da überlege ich auch mit dem Kino, in dem das passiert ist, wie wir das halt irgendwie zu einer richtigen Form finden. Dass man halt wirklich so niedrigschwellig wie möglich, ohne große Vorgaben ins Sprechen kommt. Das finde ich ja ein Wunsch, den ich auch selber habe. Ein bisschen ran verschachtelt war ja auch in der Diskussion eben, und du hast es ja auch vielleicht auch ein bisschen angesprochen, so wessen Stimme wird wann gehört, wo haben wir noch Defizite, blinde Flecken und sowas. Das ist, finde ich, jetzt für die Filmkritik total wichtig, da halt eben nicht nur auf andere Filmkritiken zu gucken, sondern tatsächlich auch eben zu schauen, wie reagiert eine Community zum Beispiel auf den Film. Bei Der vermessene Mensch von Lars Kramer war das ja so, dass da dann halt Leute, die halt einen Bezug zu Namibia hatten, also ein Biograf oder so, halt sehr stark halt den Film kritisiert haben. Und es hat dann halt auch nach einer gewissen Zeit halt eben auch die Resonanz gehabt, die es eigentlich vorher hätte gebraucht, um den Film anders zu gewichten. Das ist, finde ich, auch eine Aufgabe von Filmkritik, sowohl erstmal diese Stimmen auch zu hören, also zu gucken, wie wird das halt nur über das Kino hinaus rezipiert, die auch in die Reflexion des Films mit einzubeziehen, also auf Rezeptionsgeschichte zu thematisieren und dadurch dann halt eben auch den anderen Stimmen eine Relevanz zu, die zu bestätigen tatsächlich und zu verstärken, ja.
Und korrigierst du Kritiken danach wieder und sagst so, okay, jetzt sehe ich das Ganze mit ganz anderen Augen oder passiert sowas in deiner Arbeit? Oder sagst du, okay, jetzt habe ich noch mal mehr Aspekte vielleicht, oder ist das eher in dem Prozess des Film geschaut, nächste Woche kommt die Kritik und bis dorthin ergeben sich Sachen?
Das ist ein Prozess, also ich glaube nicht, dass ich so Sachen so komplett anders sehe, weil ich nicht ein komplett, also ich bringe ja schon viel Seherfahrung mit, und ich glaube jetzt nicht, dass ich den Elefanten im Raum total übersehe, aber natürlich halt irgendwie was justiere, wenn ich höre, ne, wie zum Beispiel Dreharbeiten vonstatten gegangen sind. Ich entwickle eine andere Sensibilität, wenn ich höre, die Personen wurde nicht informiert, was in der Szene passiert, die wurde überrumpelt. Dann gucke ich natürlich anders auf Szenen und korrigiere das dann und kann das anders einordnen. Also diese ständige, wie wir sagten, ja, Work in Progress ist halt auch in der Rezeption ja da. Ich würde auch nicht sagen, eine Rezeption von einem Film auch im positiven Sinne. Ich kann mich ja immer noch mal, kann noch mehr Sachen an den Film entdecken, und dann ist ja auch was Positives. Es geht in alle Richtungen, dass ich nicht sagen würde, dass eine Rezeption jemals auch von mir persönlich abgeschlossen ist.
Ich gebe mal nicht ab, Anna. Du nickst gerade fleißig.
Ja, ich kann total anknüpfen an einiges, was Hannah gesagt hat. Also ich denke gerade drüber nach, über diesen Moment, dass etwas verunglückt ist und dadurch eigentlich das Gespräch gut in Gang kommt, wie das jetzt in dem Kino der Fall war. Weil das hatte ich auch tatsächlich mal mit Studierenden, dass ich zu spät kam und sie schon den Film geguckt haben und dann aber auch schon selber angefangen hatten, darüber zu sprechen. Es war ein Film, ein Kurzfilm von einer Studentin aus Hildesheim, die sie, glaube ich, gar nicht einordnen konnten. Also da gab es, es war jetzt nicht ein Kurzfilm von Truffaut oder so, wo es schon ein Werk und eine Idee hätte geben können, und ich bin dann einfach reingeschlichen in den Raum und war dann einfach mit Teil von der Gruppe und konnte diesem Gespräch folgen, und es war deutlich interessantere Qualität, fand ich, als oft Gespräche, die ich selber moderiert hatte und vorbereitet hatte. Und ja, da frage ich mich jetzt natürlich
Wie man das
ähnlich
Kinder
wie
geht.
Hanna, genau, wie schafft man es, das vielleicht trotzdem stärker hinzukriegen, dass es möglich ist, auf so eine niedrigschwellige, ungezwungene, interessierte Weise ins Gespräch zu kommen.
Genau, dieses Moment, das war unglückend. Man kriegt es nicht implementiert.
Na, manchmal sind ja diese speziellen Momente die besten Momente, ne, wahrscheinlich, ne, die dann halt dazu führen. Aber klar, ich meine, darum geht's. Deswegen, es war ja auch die Frage mit einer klaren Intention auch gefragt, ne, ob es mehr Räume braucht zum Austausch, ne, oder ob es genug Räume gibt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Cineplexe denke, etc., wo ja viele Leute vielleicht die Filme jetzt nicht jeden Tag gucken, sondern eben mal reingehen und dann, wenn die fertig sind, eigentlich da rausgehen, also rausgescheucht ist jetzt sehr negativ, aber rausgehen und dann ja mal gucken, was sie mit dem Abend machen. Ne? Und da gibt's natürlich, es gibt natürlich Programmkinos, ne, wo man sagen kann, okay, man kann sich da vielleicht danach nochmal aufhalten. Aber manchmal glaube ich, dass genau solche Orte braucht es. Ne, vorher gab es ja auch diese in irgendwelchen Bars und wo man dann halt dann einfach mal einen Beamer aufstellt und sagt, okay, jetzt gucken wir einfach mal Film und geht dann mit seinem Film. Ich weiß noch, ich habe ein Gespräch mit Salzgeber, der mit Verleih gesprochen gehabt und da ging es darum, dass sie damals auch mit den Filmen durch die Bars getingelt sind, ne, und dann halt da mit den Leuten direkt ins Gespräch gekommen sind, halt, was ich ein super Ort finde, um dann halt über gesellschaftliche Themen zu sprechen oder auch Verbindendes irgendwie zu schaffen dadurch. Ne. Genau. Jetzt habe ich lange geredet. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, was Qualität für dich eigentlich bedeutet.
Ach so.
Aber auch für dich, genau. Es geht gar nicht darum, was Qualität ist, sondern was für dich Qualität bedeutet, persönlich.
Tatsächlich sehr vieles. Und das Schöne, würde ich sagen, an meinem Beruf ist, dass ich das immer wieder neu entscheiden kann, weil ich so vielen neuen ausgesetzt bin. Und die Herausforderung ist es dann aber eben auch tatsächlich für jeden Film, jedes Werk auch neu wieder zu kalibrieren, weil die Sachen auch sich anders zusammensetzen, von anderen Menschen gemacht sind, ich mir gesehen habe, die Sachen in anderen Kontexten entstehen. Und tatsächlich aber auch eben erstmal gucken, ob man Qualitätsmerkmale entwickeln kann, die von dem Werk aus erstmal selber gesetzt sind. Also ist auch erstmal das Werk aus sich heraus zu versuchen zu verstehen, was will das, was kann es, was könnte es unter den Bedingungen, in denen es gemacht ist. Und daraus dann erstmal sich halt eben ja so orientieren in dem Feld, den das Werk beackert. Und dann halt tatsächlich da auch dann ein bisschen raustreten und sagen so, was macht das mit mir? Was macht das mit dem Kontext, in dem es zu sehen ist? Und diesen Prozess halt immer wieder möglichst informiert, aber auch vorurteilsfrei durchzulaufen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber halt eben wirklich gucken, was bietet mir das Werk an? Was versucht es? Ich finde, Qualität ist für mich auch immer sehr mit dem Begriff von Freiheit. Welche künstlerischen Freiheiten nimmt das Werk sich raus? Wo ist es wirklich von sich selbst ausgetrieben und nicht von anderen Faktoren wie halt irgendwie Publikum, Genre, Geld? Wo springt es so aus meinen Erwartungen raus? Das sind die Momente, die ich immer sehr beglückend finde. Also wenn halt eine Arbeit anfängt, wirklich sich zu verselbstständigen.
Und woher merkst du Freiheit in einem Film oder in einem Projekt? Da ist es mir sofort rausgesprungen aus den Wörtern, die du gerade genannt hast. Genau, also wie machst du das für dich fest, wo du sagst, kreative Freiheit?
Ja, wenn etwas wirklich grundsätzliche Sachen nochmal auf den Prüfstand stellt, wir hatten jetzt gerade, ja, hatte ich mitgebracht, den neuen Film von Angela Schanelek, die den Abspann mit der Hand geschrieben hat und alle Namen aufgelistet hat. Das geht mir aber auch so bei schon Godard, der für den Vorspann von Le Mépris, den spricht er selber ein. Pasolini hat darauf reagiert, dass er den einfach hat singen lassen zu Große Vögel, kleine Vögel. Und diese Idee einfach wirklich, dass alles im Film nochmal auf den Prüfstand gestellt werden kann. Und nicht prüfen im Sinne von, genügt es dem, sondern einfach nochmal sagen, so, kann ich es nicht auch ganz anders machen? Kann ich nicht Leute anders sprechen lassen? Kann ich nicht andere Schauspieler nehmen? Brauche ich überhaupt Schauspieler? Kann ich das nicht mit Puppen machen? Ist das eine Animation? Kann ich nicht tatsächlich mitten im Film das Genre wechseln? Kann ich eine Tonalität, wie bei Anora zum Beispiel? Kann ich nicht am Anfang halt ein Märchen erzählen und in der Mitte denken, aber jetzt als Screwball wäre es toll und dann halt einfach wirklich das Lenkrad umschlagen und in eine andere Richtung abdüsen. Das sind die Momente, wo, finde ich, ein Werk echt anfängt zu leben. Und da sind dann halt Freiheit und Qualität halt eben das, was miteinander arbeitet.
Ich meine, besonders in deinem Job, deswegen finde ich es auch spannend, Anna, dass du Hanna eingeladen hast für das Gespräch, weil da spielt ja, finde ich schon, die Frage nach der Qualität oder die Suche nach der Qualität in der Bewertung in irgendeiner Art und Weise ja eine große Rolle. Und daher ja auch so ein bisschen die Fragen in diese Richtung. Und vielleicht gehen wir einen Step zurück und fragen uns erstmal, welche Aufgabe hat denn für dich Filmkritik?
Sie soll ja erstmal wissen, mitbringen und transportieren, weil wir als FilmkritikerInnen ja im wahnsinnigen Privileg sind, beruflich viel zu gucken und uns Gedanken darüber zu machen, zu lesen, zu rezipieren, uns damit auseinanderzusetzen. Und auf eine Art würde ich denken, hat das Publikum uns das an uns delegiert. Also wir gucken viel, damit wir ihnen das erzählen können, würde ich sagen, ist so der kleine Vertrag zwischen uns und dem Publikum, dass wir das halt irgendwie einordnen können, dass wir Wissen um die Person, um das Genre, um die Zeit, um eine, weiß nicht, die Filmkultur des Landes vermitteln können. Und natürlich aber auch, da haben wir jetzt noch nicht wenig drüber gesprochen, aber natürlich auch ein Verständnis für technische Qualität gibt. Also, dass ich auch sagen kann, was eine interessante Bildgestaltung ist, wo ich ein Schauspiel besonders finde, wo Filmmusik eine extra Qualität hat, Kostümbild. Das merke ich zum Beispiel, dass ich für Kostümbild nicht immer so den Blick habe. Und dann halt merke, da müsste ich mich mehr mit beschäftigen und solche Parameter einfach auch mal anzusprechen zum Beispiel. Also wenn ich eine Film, also ich merke halt, es gibt viele Kolleginnen, die gar nicht so sehr auf Schauspiel zum Beispiel eingehen, was für mich aber ein wichtiger Punkt ist in einem Film. Auch Schauspielpersönlichkeiten da so ein bisschen zu umschreiben, aber auch eben Bildgestaltung zu thematisieren, was glaube ich, oder ein Schnitt, was halt auch irgendwie, glaube ich, vielen Durchschnittszuschauern gar nicht so bewusst ist, wie stark Schnitt wichtig ist. Das halt eben auch zu thematisieren. Das sind auch eben technische Qualitäten und gleichzeitig dann auch eben zu sagen, wenn bei, weiß nicht, Obsession zum Beispiel, da fand ich jetzt das Schauspiel durchwachsen und merke aber, wenn das halt eben ne, unter den Umständen, wie viel waren es? Millionen, die es jetzt so.
750, 850,
Ja,
glaube
noch nicht mal genau. Dann merkst du ja auch, dass da nicht das Qualitätsmerkmal direkt verfängt. Also dazu sagen, es ist so, da hätte man noch mal mit der Person und sonst was. Dieser Abgleich ist
Ja.
immer wieder das. Ne? Funktioniert es für sich, aber kann man das auch in Relation dazu sehen, wie die Sachen entstanden sind?
Und welche Rolle spielt die Filmkritik deiner Meinung nach für für die Zuschauenden, also als Entscheidungsgeber oder als einen, du hast es gerade gesagt, Wissensgeber für das Projekt, oder ist es eher so wirklich dieses Hard Facts? Hannah sagt das, ich gehe jetzt ins Kino, weil wenn sie den gut findet, finde ich den auch gut.
Würde ich mich jetzt nicht gegen wehren, wenn das Leute so emphatisch, nein, nein, Teilen von Seheindrücken, Anreichern von Seheindrücken, Wissen vermitteln. Wenn, ich hoffe, wenn man einen Text gelesen hat von mir, dass man dann, wenn man den Film sieht, mehr sieht, weil ich noch was mehr dazu erzählen kann.
Ja.
Aber das mehr sehen heißt jetzt nicht, dass das alle so sehen wie ich, sondern dass sie nur halt Sachen mehr sehen, die sie dann auch völlig unterschiedlich einschätzen können. Es muss ihnen auch nicht gefallen, nur als Angebot, dass ich sagen könnte, so dreht Angela Schaneleck ihre Filme und das ist ein ganz anderer Film als Music davor. Es gibt halt wieder Fokus aufs Wort, was macht das mit mir und sowas, dass man das halt irgendwie als Wissen mitnimmt und dann kann man den Film immer noch total doof finden, aber man hat halt irgendwie, glaube ich, eine Chance auf einen reicheren Seheindruck, hoffentlich.
Ja.
Klingt so, reich
Nee.
klingt jetzt mal, aber pathetisch, aber dass man halt einfach wirklich mehr sehen
Ist
kann.
es bei allen Genres so oder allen Bereichen des Films? Weil du hattest vorher, glaube ich, was gerade Spannendes gesagt. Das wollte ich gerne nochmal aufgreifen. Du meintest, dass das, also die Zuschauer, die Filmkritik eher im Bereich, du meinst, glaube ich, Mainstream, dass sie dann eher die Filmkritik wichtiger sehen, um mal zu entscheiden, welche Filme sie schauen, weil einfach jetzt so viele Filme da sind. Als jetzt zum Beispiel im Arthouse bei, oder
Nee,
ich genau
andersrum.
andersrum, genau,
Ja.
okay. Vielleicht kannst du es nochmal besser formulieren, als ich es gerade getan habe.
Ja, also das ist, glaube ich, gerade ein interessanter Moment, wo sich das nochmal weiterentwickelt, weil wir jetzt gerade so eine noch, muss man ja sagen, so eine Content-Welle haben an halt irgendwie Filmen, Serien und allem dazwischen, wo die Leute jetzt doch mehr wieder das Bedürfnis haben, das geordnet zu bekommen und Filmkritik als einen Knotenpunkt nochmal vielleicht eine neue Relevanz bekommt, die man auch nochmal reflektieren müsste. Was ist, welche Verantwortung haben wir da jetzt eigentlich? Müssen wir nicht noch mehr in die Tiefe dann gehen, um halt wirklich auch die interessanten, marginalisierten durch Algorithmus und sonstige Sachen nicht präsenten Sachen herauszuheben? Oder müssen wir eher auf die Sachen eingehen, die sowieso im Gespräch sind, halt irgendwie bestimmte Akzente zu setzen? Aber was ich immer wieder auch höre von gerade von Kinobetreibenden ist, dass im Arthouse-Bereich gerade nur kleinere, unbekannte Stimmen nicht englischsprachiges Kino, künstlerischer Dokumentarfilm, dass bei denen das ankommt, wenn die Sachen nicht besprochen werden, dass dann auch die Kinos deutlich leerer sind. Da braucht es halt einfach diese Mobilisierung. Das hörte ich immer wieder. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Filmkritik die Aufgabe hat oder das Selbstverständnis haben sollte, möglichst viele Leute ins Kino zu bringen, oder dass es einen Selbstwert daraus generiert, dass es halt irgendwie möglichst viel Einfluss auf das Kinogängertum hat, sondern den Einfluss haben sollte auf das, was die Leute dann im Kino sehen können.
Das ist ja genau diese Rolle, die finde ich ja gerade ganz spannend auch. Also was Filmkritik leistet ja auch, ne? Also neben dem Beschreiben, ne, dass es ja auch irgendwie Leute überhaupt die Idee gibt, okay, da gehe ich hin, auch mit dem Qualitätsgedanken halt, ne? Man ist ja, also die Wertung spielt ja irgendwie da eine Rolle, ne? Fürs Publikum, da irgendwie das Gefühl zu kriegen, ja, ich habe Lust darauf oder nicht. Dann gibt es ja immer noch diese Metriken, die dann irgendwie mit einspielen, wie zum Beispiel Rotten Tomatoes oder Letterboxd oder ne, Sternebewertungen. Auch das hast du vorher kurz angesprochen, da würde ich gerne einmal kurz darauf eingehen, wie du das findest, diese Bewertungsmetriken Nummer eins. Und wie man vielleicht auch als Zuschauer die lesen sollte, ne, oder wie hoch man die werten sollte.
Ja, da kommt es darauf an, was man als Zuschauer dann halt eigentlich möchte. Möchte man halt irgendwie den erfolgreichsten Film sehen, der dann halt, wo der beliebteste Film, welcher einfach aus der Masse dann rausfindet. Also Massen, muss man auch sagen, bildet einen Mittelwert irgendwann. Die größten Überschneidungen, und wenn man selber so einen Geschmack hat, der dem entspricht, dann ist das natürlich total hilfreich. Und wenn man aber irgendwie die Ausschläge will, dann muss halt auch das Sample kleiner sein, weil man sonst halt einfach immer nur den Mittelwert bekommt. Und dann muss man sich so ein bisschen, man muss die Bewertung bewerten, lernen, wer einem da eigentlich die Bewertung hingibt. Und das ist halt eben wie bei so einem persönlichen Kinogeschmack entwickeln. Man muss den Geschmack der Kritikperson halt irgendwie ein bisschen einschätzen können, muss ihr vertrauen und dann halt eben dich ein bisschen treiben lassen, genau.
Also zu der Metrik, da wollte ich noch mal konkreter darauf eingehen, was so die Möglichkeiten sind. Also ich zum Beispiel setze bei Letterboxd nur ein Herz oder kein. da kann er sehr viel sich hinter verbergen. Also durch das Herz möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen, dass ja, dass ich, also genau, ich möchte nochmal so einen zusätzlichen Anreiz setzen, Impuls setzen, den Film zu vielleicht zu gucken oder wahrzunehmen, wenn jemand sich dafür interessiert, was ich besonders interessant finde. Ist aber natürlich ein total binäres System eigentlich. Es gibt nur ein Herz oder kein Herz. Und dann gibt es, da hatten wir vorhin uns angeguckt, von Cargo im anderen Extrem eine Metrik mit 100 Punkten. Und wie verortest du dann einen Film irgendwie zwischen 50 und 60? Aber was ich interessant daran finde, und aber da fliegt der Ball wieder zu Hannah, die das ja bei dem Cargo-Team mit dabei ist oder in dem Pool der Leute ist, die da regelmäßig bewerten, dass es halt doch, glaube ich, einfach ein Anlass ist, sich nochmal vertieft auseinanderzusetzen, damit zu ringen, welche Punkte schreibe ich jetzt dahin. Ich ringe vielleicht ein bisschen weniger, ob ich jetzt ein Herz gebe oder nicht. Das ist vielleicht mehr was Intuitives. Aber ja, ich finde das durchaus herausfordernd und vielleicht sogar herausfordernd, denn der auf 100 Punkteskala den Film an der richtigen Stelle zu platzieren, wo er für mich gut sitzt, als jetzt sowas Klassisches mit 3 bis 5 Sternen oder so. Genau, aber wie gesagt, Hanna, warum machst du, ja, warum beteiligst du dich? Wie handhabst du das? Wie intensiv ist da so ein Einschätzungsprozedere für dich?
Ja, dieses Cargo-Rating, das ist einerseits total spielerisch und natürlich totaler Ernst, weil ich mich dann nochmal wirklich persönlich zu dem Film verhalten muss. Also hinter Worten kann man sich auch so ein bisschen verstecken und so eine Zahl steht dann da und steht dann manchmal auch schlechter. Also manchmal denke ich dann auch 2 Wochen später, denkst, oh, was habe ich denn da mit 83 Punkten gemeint? Weil das sind doch nur 78. Nein, aber du hast ja auch aufgelacht, Anna, wenn ich das erzählt habe. Wir hatten uns mal das Jahresrating angeguckt, und da war Wanda von Barbara Loden, toller Re-Release, von einer Person mit 99 Punkten bewertet worden. Und da hast du ja, das ist Wahnsinn, da hast du
Ja,
so lachen müssen, weil das
ich wollte
so.
gleich rausrennen und den Film gucken und alle stehen und Ding lassen.
Musste danach, nach der Sendung. Nein, aber das zeigt schon auch so oft, man macht sich ja auch verwundbar, wenn man halt wirklich so eine unbedingte Empfehlung ausspricht. Also ich habe auch so Filme, wenn ich da so in die 90er-Zahlen gehe, da gab es auch so, wahrscheinlich auch echt nur so 10, in den letzten 10 Jahren oder sowas. Da wird es dann wirklich sehr persönlich. Also wenn du sagst, so, das ist wirklich, gibt es auch irgendwie eine Umschreibung, das ist das Elysium. Das gibt so eine lustige, wirklich auch nicht ernst gemeinte Beschreibung für dieses Cargo-Rating, wann irgendwie in den oberen 10% da ist und sowas. Das macht, finde ich, schon auch dann wirklich was mit einem persönlich, wenn man sagt, so, da geht's für mich so, ragt so an Perfektion ran. Das ist eine Herausforderung und das ist ja auch dann manchmal, was auch manche unangenehm finden oder auch unangemessen, dass man so sich sehr persönlich dann quasi in die Waagschale schmeißt und sagt so, das ist es jetzt, ich sag euch, Filmklassiker, neuer Klassiker, das ist es jetzt halt wirklich das, was, das ist das, was ich vom Kino will. Das ist ja, macht einen auch verletzlich. Also, gerade wenn dann halt irgendwie, man irgendwie nach 20 Jahren, wir hatten kurz über Wild at Heart von David Lynch gesprochen, man merkt, oh, da ist irgendwas passiert in der Zwischenzeit, Diskurse, Frauenfiguren, kann ich jetzt nicht mehr so uneingeschränkt genießen und sowas und dann hat man da halt mal 99 Punkte hingeklatscht und so. Denn aber diese Abwägung, ja, ist dann eine, die man sehr persönlich dann trifft und die dann halt auch in Bewegung eigentlich
Ja,
bleiben
klar.
müsste. Ja.
Verstehe ich.
Da würde ich den Ball nochmal zurücknehmen oder nochmal zurückspielen zum Anfang, als du nach dem Werk-Autor-Zusammenhang gefragt hast. Autor, Autorin, weil auch das ist ja alles nichts Abgeschlossenes. Also es fehlt ja auch noch die Ebene, wie Autor, Autorin das eigene Werk reflektiert. Also auch da ist ja durchaus Bewegung im Spiel. Das ist ja nicht so, dass das zwei hermetisch abgeschlossene
Ja.
Systeme sind. Und da finde ich einen Aspekt interessant, nachdem ich dich ja fragen möchte, Hanna, weil auch durch soziale Medien entsteht ja so ein Diskurs, der sich auch auf eine Weise beobachte ich das, perpetuiert. Also es kann dann ein neuer Satz, den Autor oder Autorin zu ihrem Werk gesagt haben, das wieder ein anderes Licht rücken. Jetzt hat sie ein Statement gemacht und meistens er. Dann 2 Tage später wird es dann aber wieder zurückgerudert oder dann kommt noch mal ein Satz dazu. Also da wird es ja dann auf eine Weise wirklich völlig unübersichtlich und man verliert eigentlich dieses Gefühl von eine Haltung formuliert zu haben. So, geht dir das erstens auch so? Und zweitens, bei dir ist es ja ähnlich, wenn du einen Text schreibst zum Beispiel und dann es in die Kommentarspalten geht oder so. Also wie weit gehst du da nochmal drauf ein und reflektierst Haltung, ohne den Text abzuändern? Und wann änderst du auch durch vielleicht nochmal einen Text im Nachgang?
Also wir haben keine Kommentarspalten mehr unter unseren Texten. Das ist ausgelagert in ein Forum, wo Fragen eher zu tagespolitischen Sachen gestellt werden. Also ich kann so ein Beispiel, was nicht ganz genau nennen sowas, aber vielleicht Aufschluss drüber gibt. Emilia Pérez vor 2 Jahren war ein Film, der mich in Cannes sehr begeistert hatte. Und als er dann mehr Leuten gezeigt wurde, fingen die auch an, eben über dieses Verhältnis von einer Transition und Musical und einer Gangstergeschichte zu reflektieren, also Genre, Gender, Genre, wie man im Französischen sagt. Und es zum Schluss dann auch viel Kritik an der Transfigur, wie die inszeniert wird, gab. Und da habe ich den Film immer verteidigt, weil ich finde, der nimmt sich immer, der schwenkt in den Momenten, ich hatte es ja eben gerade so, ich finde es toll, wenn Filme auch irgendwie so frei sind, dass er halt eben eigentlich eine Transgeschichte, aber auch ein Genre und noch ein Musical ist. Und da halt finde ich, sich wirklich die Genrefrage an dem Film total interessant stellen lässt. Nämlich, wo fängt das Klischee des einen an, wo hört es beim anderen auf? Ich finde, das ist in dem Film total vertrackt zusammengeschraubt, dass ich nicht sagen würde, das ist eine Geschichte über das eine und dann ist es nicht konsequent zu Ende erzählt, sondern ist die ganze Zeit nichts konsequent daran, weil halt eben diese drei Genres auf einmal verhandelt werden. Und das finde ich toll. Deshalb habe ich den Film auch sehr verteidigt. Und als die dann bei den Oscars einen Preis für den besten Song gewonnen haben, es war in der Zeit, als in den USA gerade Transpersonen der Wunsch Geschlechtereintrag zurückgenommen wurde, also dass Leute gegen ihren Wunsch eben das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht wieder eingetragen bekommen haben, was ich eine krasse Menschenrechtsverletzung finde. Da haben die Leute von Emilia Pérez das nicht thematisiert, sondern haben einfach singend ihren Preis entgegengenommen. Und in dem Moment dachte ich so, okay, ihr interessiert euch wirklich nicht für Transmenschen. Da war dann auf einmal für mich diese Gegenwart, dann ist dann auch irgendwie in die Filmwelt eingebrochen. Und da konnte ich das dann auch nicht mehr richtig verteidigen. Und da in dem Moment hat für mich der Film dann auch quasi einen Schaden genommen.
Auch hier nochmal, also auch weil du ja dich mit allem drumherum auch noch beschäftigst, weil du warst ja auch gleichzeitig, warst du lange Zeit auch in der Auswahlgremium von verschiedenen Förderanstalten.
Einer.
Einer.
Einmal 3 Jahre bei der MFG,
Genau.
genau.
Wie wichtig ist denn das Wissen über die Produktionsbedingungen, über die Finanzierungsbedingungen, gesellschaftliche, hast du gerade angesprochen, für die Bewertung von Filmen, für dich in deinem Projekt, in deiner Bewertung? Weil es ist ja nicht jeder Kritiker hat selber Produktionserfahrung oder nicht jeder Kritiker war mal am Set, sondern man kann ja auch anders Kritiker werden. Und genau, wie wichtig ist es für dich? Oder glaubst du andersrum, aber auch, das wäre vielleicht eine darauffolgende Frage, ob Kritiker diese Erfahrung auch brauchen, um gut die ganzen Komplexe zu verstehen?
Also ein Verständnis sollte man auf jeden Fall haben und das finde ich auch einfach interessant. Ich möchte auch ja wissen, also wie Sachen entstehen, einfach aus Neugier heraus. Und gleichzeitig muss man auch die Unabhängigkeit haben, das alles auszublenden, weil wenn man nicht eine andere Perspektive drauf bringt, dann denke ich auch nicht, dann, was ist dann die Rolle der Filmkritik? Also ich bin ja nicht jemand, der dann halt zum Schluss sagen kann, war ein schwieriger Prozess und die Hauptdarstellerin hatte da Bauchschmerzen und dann mussten wir das halt irgendwie verschieben und sowas. Ich bin nicht quasi die Erklärerin der Produktion, weil das wärt ihr dann. Oder das wäre die Regieperson, die kann dafür sprechen. Und ich brauche dann, ich denke mal oft so, die an Ideen von Filmkritik, die müsste halt irgendwie die Mainstream-Meinungen wiedergeben. Es müsste, wenn ein Film sehr erfolgreich ist, braucht es auch eine positive Kritik dazu. Oder wir müssten alle Filme, die in den Charts sind, besprechen. Dann denke ich so, aber dann braucht es ja keine Filmkritik mehr. Es gibt ja schon jemanden, der erklärt, warum der Film so aussieht. Oder es gibt Charts, die abbilden, das sind die erfolgreichsten Filme. Also da muss halt Filmkritik so auch eben eine andere Rolle haben. Und das muss eine sein, die halt eben das Werk sieht und nicht halt nach den Metriken von oder den Prozessen halt beurteilt. Sie musste das verstehen und reflektieren können, aber im Sinne von einfach nur wiedergeben, dann sind wir hinfällig. Also wenn wir nur die besprechen, die erfolgreich sind und nur sagen, erfolgreich ist gleich gut und es gibt alle Entschuldigungen, warum Filme so aussehen, wie sie aussehen, das können andere dann halt oder das haben dann schon andere geliefert.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, ne? Also, das heißt, mehr den Blick auf das Werk legen als auf die, also zumindest bei der Kritik, ne, als auf die Prozesse dahinter. So verstehe ich das gerade so ein bisschen, ne? Dadurch halt, genau wie du sagst, dann klammerst du das vielleicht ein bisschen aus und bist dann mehr beim Werk, weil das ist das, was das Publikum ja auch am Ende sieht, ne? Und die sieht ja nicht die Produktionsbedingungen dahinter, etc. pp., um zu verstehen, okay, es war halt einfach schwer und deswegen ist der Film so geworden, wie er geworden ist, oder andersrum. Obwohl es ja, weil andersrum ist, manchmal für viele auch spannend, ne, zu wissen, ah, okay, wenn ich verstehe, wie das dazu entstanden, so entstanden ist, deswegen kann ich den nochmal viel höher werten, als wenn ich das nicht weiß. Also finde ich eigentlich auch andersrum ganz spannend.
Ich frage mich gerade, ob das Wort eigenständig besser passt als das Wort unabhängig, was, wenn wir so versuchen, weil immer wenn ich das Wort unabhängig sage, ist, man sagt es auch in Bezug auf Produzentinnen, Independent Producers und so weiter, fühle ich es gar nicht. Also ich fühle eigentlich ganz im Gegenteil die diversen Abhängigkeiten, multiplen Abhängigkeitszusammenhänge, in denen man so steckt. Und was kann ich dann aber trotzdem noch leisten oder schaffen? Und wie ich dir gerade so zugehört habe, Hanna, habe ich gedacht so, ja, aber trotzdem so eine Eigenständigkeit in dem, was man anbietet. Also dass man halt sagt, okay, das ist aber, das sind die Filme, die ich jetzt rausgreife und über die ich spreche. Und da finde ich, ist man nicht ganz unabhängig von dem, was einen so umgibt und man das eh in sehr viele Dynamiken sozusagen so rein sozialisiert, von denen ich mich
auch schwer tun, mich unabhängig zu machen. Aber trotzdem, das ist, man ringt zumindest darum, da so eine eigene Perspektive, Position, was es da für Worte gibt, drauf zu formulieren. Und ja, das ist halt regelrecht Arbeit. Aber das ist halt dann auch
Nee, eine
auch
schöne
Spaß.
Unterscheidung, weil natürlich ist man eingebettet und eigenständig widerspricht dem nicht, während unabhängig so tut, als wenn man da halt ohne jegliche Bezüge und Interessen Affekte ist.
Und das bringt mich zu meiner letzten Frage auch, weil viele Produzenten, ich meine jetzt besonders, wir hatten das auch gerade vorher im Gespräch kurz, ne, vielleicht jetzt ein bisschen eine Vorsicht vor der Kritik, ne? Also du meintest das gerade selber im Gespräch davor, dass zum Beispiel eine Nolan natürlich als eigene Marke, der hat es vielleicht nicht unbedingt nötig, aber sorgt extra, entscheidet sich extra dagegen, auch weil dadurch ja dann im Vorgespräch ja schon irgendwelche Erwartungshaltungen generiert werden, die vielleicht dann gar nicht irgendwie eingelöst werden können, in dem Stil, auch wenn der Film super ist oder wie auch immer. Wie siehst du denn diese aktuelle die Zeit jetzt? Auch, vielleicht liegt es auch auf Social Media zum Beispiel, vielleicht auch diese Zurückhaltung von eben Produzentinnen, den Film an die Kritik zu geben, ne? Die Presse früh einzuladen, zu sagen, schaut euch mal den Film an. Und was könnte man vielleicht auch hier im Austausch zwischen Filmschaffenden und FilmkritikerInnen vielleicht verbessern, damit eben da der Raum wieder geben wird, dass man halt ja gemeinsam an dem, an der, wie sagt man, an der Sichtbarkeit des Films arbeitet, wenn man so will.
Also es ist ja gar nicht so lange her, dass es überhaupt Pressevorführungen gegeben hat. Also bis in die 70er hinein haben ja einfach Filmkritiker sich zum Kinostart ins Kino gesetzt und das dann geguckt. Und dass es diesen Vorlauf gibt, hat ja viel auch mit modernen Aufmerksamkeitsökonomien zu tun. Das hat jetzt auch gerade jetzt nochmal es immer um die Pre-Awareness gibt und deshalb, also dass die Leute schon vorab wissen, dass es den Film gibt, dass es dass sie wissen, was sie ungefähr erwartet und dass das halt eben eine Menge an Content hat, eben ihnen die Orientierung gibt, dass sie zumindest mit einem Schlagwort, einem Titel, einem Bild schon was in Verbindung bringen können, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann ins Kino gehen, so viel mehr steigert. Und da spielt dann halt irgendwie ja nur diese Wiedererkennung halt irgendwie einen Wert und nicht halt irgendwie die Einordnung. Und dieses ganze Modell, aber das also kollabiert ja, glaube ich, gerade, dass halt eben bei so Blockbuster, die müssen da, glaube ich, am ersten Wochenende in den USA die Hälfte ihres Budgets einspielen, weil danach kommt dann das Word of Mouth und dann sagen Leute, war gar nicht so toll. Und dann ist ja so ein Abfall von ja 70% halt irgendwie die Regel und danach ist, hast du dann noch so ein bisschen ausgefisselt. Und das zeigt aber auch, dass an so einem Modell halt was nicht stimmen kann. Wenn es dann halt wie, weiß nicht, bei Obsession oder sowas halt einfach, ne, das vom ersten auf zweites auf drittes Wochenende sich verdreifacht hat. Diese Dynamiken, da spielt dann halt eben Kritik eine andere Rolle. Und ich glaube, wenn man da auch so ein bisschen das sieht, dass Kritik nicht, erstens nicht der entscheidendste Faktor ist, weshalb Leute halt irgendwie nicht ins Kino gehen. Oder sich abschrecken lassen, aber dann auch zu sagen, so, das kann auch ein Faktor sein, der Sachen nochmal halt eben verstärkt. Dazu braucht es dann aber auch längere Verweildauer in den Kinos. Also deshalb ist auch Verleihförderung wichtig, dass halt Sachen sich nicht innerhalb von 2 Wochen im Kino bewähren müssen, sondern auch mal eine dritte oder vierte Woche mit einer Verleihförderung halt sich gönnen können, damit sich Sachen auch rumsprechen, die bislang nicht eben IP Pre-Awareness-Faktoren hatten, also wo die Leute sofort wussten, das ist ein Star, das ist eine Marke, das ist eine Reihe oder sowas, sondern dass da auch so ein bisschen langer Atem ist. Und da zu reflektieren, dass da dann Filmkritik total wichtig sein kann, auf die Sachen hinzuweisen, dieses Kalibrieren ist, glaube ich, für Produzierende vielleicht ein Hinweis. Ja. Weil man schreibt nicht Filme runter, weil man ihnen schaden will, sondern weil man im Zweifelsfall ehrlich empört ist.
Oder man sich freut und sich und dann
Oder sich
feiert, ne?
freut,
Darum gibt
ja.
es ja auch, ne? Also
Genau.
deswegen, ich glaube, das ist sehr einseitig dann zu sagen, okay, deswegen hat man davor Sorge. Vielen Dank. Vielen Dank an alle unsere Gäste und an Anna De Paoli für die spannenden Gespräche, die vielfältigen Einblicke und die gemeinsamen Auseinandersetzungen mit der Frage, was Qualität im Film eigentlich bedeutet. Oder vielleicht sogar wie in den letzten Folgen und auch in dieser Folge immer wieder durchgeblitzt, der Frage, ob Qualität als Qualität gesehen werden kann oder ob der Begriff Qualität im Film oder in der Kunst überhaupt zutreffend ist. Wie in der letzten Folge schon gesagt, hoffe ich, dass diese Folge oder auch die Reihe euch ein paar Impulse geben konnte, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit dieser Folge endet die Tendenzenreihe zum Thema Qualität. Letztendlich richtet sich der Blick dabei auch auf die nächste Reihe, die wir bereits planen, in der wir uns einem neuen, ebenso spannenden Thema widmen werden. Das heißt, wenn ihr Feedback zu dieser Reihe habt oder Impulse habt oder Gedanken habt, schreibt sie uns gerne und damit wir sie halt mit einbeziehen können. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, wo ihr denkt, darüber sollten wir unbedingt sprechen. Dann ja, nutzt die Möglichkeit, schreibt uns entweder über Instagram oder per E-Mail. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes und wir können sie in der nächsten Reihe mit einbeziehen. Also, wir hoffen, dass euch diese Auseinandersetzung genauso viel Freude bereitet hat wie uns und bedanken uns bei der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf in Potsdam und natürlich bei dir, bei euch fürs Zuhören und dafür, dass ihr euch die Zeit für diese Folge genommen habt. Wenn ihr möchtet, hören wir uns schon übernächste Woche wieder mit einer neuen spannenden Folge des Indie Film Talk Podcasts.